Herzlich willkommen zur Folge 95. Direkt von den Fürstenegger Fototagen sind jetzt heute von 6 Fotopostcastern immerhin 4 aus dem anstrengenden Wochenende wieder auferstanden und legen los mit Folge 95. Direkt dabei ist einmal der Marek.
Servus.
Ja, dann haben wir den Andi.
Hallo.
Ja, Stefan L. ist auch da.
Hi.
Und ich bin auch mal wieder mit dabei, der Michael.
Grüß dich, Michael.
Ja, hi. Mein Name hat mir schon so ein paar Lacher auch an Fürsteneck, da ließ ich einiges mit anfangen. Nun gut, wir haben einiges an spannenden, kurzen, prägnanten, knappen Themen für euch vorbereitet und einen ganz, ganz tollen Zusammenschnitt natürlich von den Fürsteneggers Fototagen. Da kommen wir dann direkt eigentlich zum Thema, denn wir steigen mit Marek ein und er präsentiert euch eines der Themen, das er auch in Fürsteneck selber als Dozent präsentiert und unterrichtet hat.
Jo, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand den Schwerpunkt diesmal schon mehr auf der Gestaltung, mehr im Bereich des Komponierens der Bilder und weniger jetzt die ganze Technikgeschichte. Und in meinem Workshop Bild- und Farbkomposition hatten wir uns unter anderem auch so über Gestaltungsgrundsätze unterhalten. Und ich habe gemerkt, dass das ganz oft, gerade Architektur war ja das nächste Thema gewesen, dass man oft vergisst, so zwischen Farbe und Form irgendwo zu unterscheiden. Und zwar gibt es da so einen gewissen Grundsatz, den man natürlich, wie das immer ist, auch ganz bewusst außer Acht lassen kann. Aber man sagt, je ausgeprägter die Form, die Struktur, desto zurückhaltender sollte die Farbgebung sein. Ich denke, ihr kennt das alle. Ihr habt irgendwo mal so ganz extreme Strukturen gesehen und die wurden dann nachher in Schwarz-Weiß konvertiert. Warum macht man das? Weil eben genau das der Vorteil ist. Also die Struktur, die ich im Bild beschreiben will, die sollte ich dann irgendwo auch in den Fokus bringen. Und wenn die Farbe zu sehr dominiert, kann es sein, dass sie einfach von der Struktur und von der Bildidee nachher ablenkt. Genauso ist es natürlich umgekehrt. Je weniger Form, desto ausgeprägter kann ich in der Farbgestaltung arbeiten. Und das war's, das solltet ihr einfach mal probieren. Mal gucken, vielleicht auch mal alte Bilder rauskramen. Wo habt ihr irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Rohre fotografiert oder irgendwo mal einfach irgendwelche Strukturen aufgegriffen. Schaut mal nach, wie das ist, wenn er die Sättigung langsam rausdreht oder vielleicht das Ganze sogar komplett ungesättigt als in Schwarz-Weiß bearbeitet. Jo, das Ganze bietet sich natürlich auch an, wenn man irgendwo in der Vogelperspektive was ganz von oben fotografiert. Und Michael, da hast du ja neulich Erfahrungen gemacht. Du durftest in einem Flieger über Fulda fliegen und Aufnahmen machen.
Ja, eine ganz, ganz tolle und für mich in dem Fall erstmalige Erfahrung. Ich hatte mich natürlich vorher schon darauf vorbereitet, was technisch auf mich zukommt und hatte in den letzten Wochen, weshalb ich auch eher weniger anwesend war beim Fotopodcast, eine Großveranstaltung auf die Beine gestellt und dabei war vereinbart worden, dass zu Höchstzeiten der Besucheranzahl ich einmal über das Stadion in Fulda und einen angrenzenden Stadtteil fliegen würde und das Ganze aus der Luft dokumentiere. Direkt am Stadion Fulda ist der Aeroclub Rhön, hat dort 2 Motorflieger zum Anziehen der Segelflieger und in einem dieser...
Das hast du natürlich komplett uneigennützig mit denen ausgehandelt.
Ja, genau so ist das. Ich habe das in einer verkauft, wie wir müssen die Veranstaltung gebührend fotografieren und dokumentieren. Also tatsächlich im ganzen Stress dieser Veranstaltung waren das die 20 Minuten, die für mich das Highlight des ganzen Tages ausgemacht haben. Also wir saßen dann da so drin und ich hatte mal versucht, den Start zu filmen aus der Hand. Das ruckelt und wackelt so sehr. Das wurde nichts. Wir haben da kurz drauf abgehoben, was relativ schnell und auch ganz entspannt vonstatten geht im Vergleich zu den großen Maschinen der Lufthansa, die einen wesentlich größeren Luftwiderstand haben, ist das kleine Maschinchen sehr angenehm vom Boden abgehoben. Und wir begannen dann den ersten Anflug auf das Stadion und das Umland. Und ganz klar ist natürlich da eins zu berücksichtigen, nach Möglichkeit muss man das machen mit einem Flieger, der entweder ein Fenster hat, das man öffnen kann, oder alternativ ein Hubschrauber, wo die Tür offen steht. Aber man muss auf jeden Fall Reflexionen der Scheibe vermeiden, die ansonsten ganz klar das Ergebnis des Fotos, der Fotografie und der Dokumentation einschränken würden. Dieser Flieger ist speziell damit ausgerichtet, dass er an der rechten Seite eine kleine Scheibe hat, die man aufschieben kann. Und da passt gerade so das Objektiv ein Stück weit hindurch. Und man unterhält sich in der Zwischenzeit mit dem Piloten. Einer der bekannteren Fuller Luftfotografen fliegt auch immer mit dieser Maschine, von daher war das dem Piloten schon nichts Unbekanntes. Und wir mussten allerdings mehrfach anfliegen, um richtig den letzten Schliff dem Ganzen geben zu können. Denn man hat immer nur einen kleinen Moment. Die Maschine kann nicht in der Luft stehen bleiben wie ein Hubschrauber, sondern ist fortlaufend in Bewegung. Das heißt, man muss sich wirklich darauf konzentrieren, den Bildausschnitt festzulegen, in dem Moment abzudrücken und natürlich dadurch, dass wir in Bewegung sind und unten auch die ganze Veranstaltung Bewegung ist, arbeitet man mit sehr kurzen Belichtungszeiten. In dem Fall musste ich den ISO ein ganzes Stück weit hochdrehen. Naja, die 5D ist da relativ unempfindlich und das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen. Konnte hier mit sehr kurzen Belichtungszeiten von 1/1000 bis 1/2000 dementsprechend durchsetzen und habe ab dem zweiten Anflug und letztendlich dann am dritten tatsächlich die Bilder gemacht, die ich eigentlich haben wollte.
Michael, ich hätte da nochmal eine Frage an dich. Du sagtest jetzt Fenster auf und Objektiv durchstecken. Kann man das noch einigermaßen festhalten? Ich denke, mit so einem Flieger, der fliegt ja nicht hier nur 50, 60 Stundenkilometer, wie man das aus dem Auto kennt, wenn man mal das Fenster offen hat. Und wenn man da mal bei 50, 60, 70 Stundenkilometer mal eine Hand aus dem Fenster oder oben aus dem Schiebedach streckt, dann merkt man doch schon ordentlich den Luftwiderstand. Wie ist denn das mit dem Flieger dann?
Ja, also sag mal, es ist nicht wirklich ganz ein Durchstecken, sondern im Endeffekt so nah an das Fenster zu bringen, dass man den Fensterausschnitt nicht mehr mit in seinem Bild hat. Das heißt, es ist ein ganz kleines Stückchen oder es ist bündig mit der Fensteröffnung. Das Fenster selber ist auch nicht wirklich groß. Das hat 12 mal 20 Zentimeter. Das ist ein ganz kleines Schiebefenster. Da passt gerade so ein Objektiv annähernd dran und so ein minimales Stückchen hinaus. Sonst gebe ich dir recht, zerreißt es natürlich im Wind deine Kameraposition und führt zu unnötigen Verwacklungen. Aber in der Richtung war das ganz einfach
Und die
auszuklammern.
Streulichtblende ist nachher dann wahrscheinlich auch weg, wenn man es
Die Streulichtblende hat am Schaltknauf gehangen, die ging gar nicht da dran. Das war sehr eng. Hinter mir lag ein anderes Objektiv. Also man kann, ich konnte mich nicht drehen, ich konnte mich nicht wenden. Überall irgendwas gestört, aber es ging.
Okay, ist super.
Schaltknauf hört sich auch gut an bei so einem Flugzeug.
Ja.
Burg, Burg.
Ja gut, es sah aus wie der Schaltknopf vom PKW und das war die einzige Gelegenheit, die Streulichtblende irgendwie loszuwerden, ohne dass ich ständig einen Flieger umherrollte. Das war wirklich spannend. Das Einsteigen war sehr, zusammenklappen und das Rauskommen war auch sehr lustig. Aber es ist phänomenal. Wirklich, kann es jedem empfehlen. Wir haben ja in der Rhön auch die Möglichkeit, über die Rhön zu fliegen. Aber wer einen Aeroclub an seiner Stadt hat, seine eigene Stadt mal aus der Luft zu sehen, ist phänomenal.
Ja, cool. Hört sich ja richtig spannend an. Ich hätte da noch einen Tipp, und zwar kommt der Tipp eigentlich gar nicht von mir, sondern von einem Teilnehmer der Fürstenegger Fototage. Ich war da ja natürlich auch dabei. Allerdings habe ich mich mehr oder weniger als Konsument zurückgelehnt und habe das Angebot dort in vollen Zügen genießen können. Und abends, ja, da ist man doch schon öfter mal zu der einen oder anderen Diskussion übergegangen. Und da ging es darum, dass ja Nix Software ja von Google gekauft, übernommen wurde, wie auch immer. Und man ja jetzt über Nix Software ja keine Updates mehr für die Nick-Filter, die sind schon sehr populär. Die werden also dachte ich zumindest, dass die nicht mehr gepflegt würden, aber weit gefehlt. Ein Teilnehmer von den Fototagen sagte mir, man müsste nur Google, also Google und Nick sozusagen, also gibt es eine Supportseite, denen eine E-Mail schicken und wenn man irgendeine Version der Nick-Filter schon mal hatte, bekommt man die komplette Nick Software Collection zugeschickt und das ohne Aufpreis. Also das heißt, man bekommt die Folgeversion einfach so geschenkt obendrauf. Das habe ich natürlich jetzt gleich ausprobiert und muss sagen, das ging ratzfatz. Ich habe mir diese Supportseite rausgesucht, habe denen eine E-Mail geschickt, dann musste ich einfach nur noch, ja, musste ich nachweisen, dass ich die auch wirklich gekauft habe. Irgendwie ein eingescannter Kaufbeleg. Ich hatte es damals über Amazon gekauft. Und da stehen ja die alten Käufe noch drin, habe ich einfach einen Screenshot gemacht, habe ich zurückgeschickt und einen Tag später hatte ich hatte ich einen Download-Link für Mac und Windows und habe jetzt die Nick Collection im vollen Umfang auf meinem Rechner laufen. Hat also wunderbar geklappt. Hut ab. So kann es auch gehen. Das nur dazu, als kleiner Tipp.
Dazu kann ich vielleicht auch noch eine ganz kleine Kleinigkeit anmerken. Und zwar habe auch ich den einen oder anderen Nick-Filter, unter anderem den SilverFX Pro. Und wenn ihr diesen installiert habt und mit Photoshop dann als Plugin betreibt, ist das eine wunderbare Geschichte, die einwandfrei funktioniert. Allerdings eine Funktionsart und Weise bei Photoshop einschränkt, denn der Nick-Filter macht es irgendwie nicht mehr möglich, mehrfach einen Screenshot in Photoshop einzufügen. Ihr könnt einen Screenshot machen, könnt ihn als neues Dokument importieren, aber einen zweiten Screenshot nimmt er nicht mehr an. Das heißt, er belegt den Zwischenspeicher mit dem ersten und ein zweiter wird nicht mehr im Zwischenspeicher gespeichert, kann nicht eingefügt werden. Wenn man den Nick-Filter deinstalliert, dann funktioniert auch das wieder.
Das ist kurios.
Ja.
Okay. Und du arbeitest unter Windows oder unter Mac?
Ja, ich bin ja auch der Einzige, der Canon hat, also habe ich Windows.
Naja, irgendwie musst du dich ja unterscheiden.
Gell? Ich heb mich ein wenig ab.
Okay.
Ja, und wir haben in den Fürstenegger Fototagen ganz viele, viele nette fotointeressierte Mitmenschen kennengelernt in den unterschiedlichsten Altersklassen und eine hat sich ganz, ganz klar abends noch von allen anderen hervorgehoben. Oder Stefan?
Ja, also ich wollte ja nochmal eine Lanze brechen für Christel. Wenn sie das hört, wird sie wissen, wer gemeint ist. Und in dem Interview, was er gleich hört, habe ich das auch nochmal angesprochen. Das Dumme war nur, ich habe sie quasi als letzte interviewt und die Zeit war um und Stefan hob im Hintergrund schon die Stimme und wir machten uns bereit für die Präsentation der Bilder. Und da musste ich das Interview sozusagen abwürgen. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen, was die Frau da zustande gebracht hat auf den Fürstenegger Fototagen, war echt phänomenal. A, gute Bilder gemacht. B, eine der ältesten Teilnehmerinnen mit wie das halt so ist, das Alter bringt halt bestimmte Gebrechen, Probleme mit sich. Und bei den Behind-the-Scenes-Fotos, die dann gezeigt wurden, konnte man sie praktisch auf jedem Bild irgendwo auf dem Boden liegen, mitten in der Blumenwiese. Alle anderen Fotografen haben gestanden. Christel hat zwischen denen auf dem Boden gelegen und die Blumen fotografiert. Und
geklettert in das Parkhausgestell, möchte ich noch hinzufügen. Wir hatten tatsächlich ein paar Kletterer dabei gehabt, da war sie auch dabei.
Also, da wundert mich echt nichts mehr. Und was in dem Interview vielleicht irgendwie missverständlich gleich rüberkommt, sie hat also eine starke Minusstärke in der Brille und musste immer die Brille so komisch hochschieben und wirklich das Display einen Zentimeter vors Auge bringen, um da überhaupt noch was erkennen zu können. Und trotzdem waren die Bilder gut. Also ich bin jetzt mittlerweile total beruhigt, dass das noch irgendwie lange Jahre alles machen kann. Weil wenn man jemanden kennt, so als Vorbild, der einem zeigt, so geht's, fantastische Sache. Ich habe da total die Inspiration mitgenommen von der Dame. Wirklich toll. Und es war ja eine anstrengende Veranstaltung. Wir waren ja im sogenannten Gewölbekeller dann noch bis, oder Torbogen, bis teilweise in die frühen Morgenstunden. Christel war diejenige, die alle Tage dieses Dingen abgeschlossen hat. Und immer bis zum Schluss da gewesen ist und Bilder bearbeitet hat auf dem MacBook, wo ich schon überhaupt keine Lust hätte, damit zu arbeiten. Da war irgendwie unten ja halt ein Riss drin, oben waren die Farben nicht mehr in Ordnung. Und das hat sie alles nicht davon abgebracht zu fotografieren und so weiter. Und die Digitalkameras, die sie da hatte, das waren jetzt auch keine, was weiß ich was, absoluten Profimodelle, sondern eine so eine Bridge-Kamera und eine kleine kompakte irgendwie. Und tolle Bilder, richtig geniales Material abgeliefert und immer mit vollem Einsatz dabei. Könnten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden.
Dem kann ich nur beipflichten. Auch ich saß mit ihr etwas länger abends im Torbogen und naja, wir haben uns gut ausgetauscht. Sie ist ja Kunstlehrerin auch an einer Schule, künstlerisch dementsprechend veranlagt und bringt einen Einsatz mit sich. Hut ab.
Ja, bleib uns noch lange erhalten, Christel. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich weiß nicht, ich fange einfach mal an, mich zu verabschieden von euch. Es folgt noch circa 40 Minuten, die wir schon zusammengestellt haben mit Interviews von den Fürstenegger Fototagen. Viel Spaß beim Reinhören. Macht was, Pfingsten steht vor der Tür, schnappt euch die Kamera, fangt an zu fotografieren und viel Spaß.
Ja, dann möchte ich mich natürlich auch von euch verabschieden. Ich muss auch sagen, die Fürstenegger Fototage, das war so ein richtiger Motivationsschub und ich freue mich wie ein Keks, jetzt die ganzen Zusammenschnitte mit den Interviews jetzt auch nochmal zu hören. Freue ich mich auch selbst drauf. Also macht's gut. Ciao.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen und auch wenn es sich wiederholt, Fürstenegger Fototage waren auch dieses Jahr wieder der Knaller. Einige Eindrücke werdet ihr gleich hören können. Ganz, ganz toll, dass Stefan sich die Arbeit und Mühe gemacht hat, wirklich nach Möglichkeit jeden oder fast jeden vor das Mikrofon zu bekommen. Und auch sehr schön, dass unsere Studierenden, wie sie ja genannt wurden, Martin, Markus, Jerome und allen voran die Dame, Thea, auch Einblick in ihre Arbeiten geleistet haben. Von daher lasst euch überraschen, es ist hörenswert, es ist informativ und es macht Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Jo, also Stefan, du hast da echt tolle Arbeit geleistet. Michael hat es eben schon gesagt, da ständig hat man ihn irgendwo mit dem Mikrofon gesehen. Ich bin die Treppe runtergelaufen und habe nichts Böses gedacht. Auf einmal kommt da so ein Arm rausgeschnellt mit dem langen Mikrofon. Und also war es ständig überall aktiv gewesen. Und mir hat das Wochenende oder das verlängerte Wochenende im Fürstenegger auch total gut gefallen und müde, aber glücklich. ja, zurückgekehrt. Und ich finde das halt auch immer so ein totaler Motivationsschub. Also man kommt zurück, man hat andere Eindrücke, man lernt andere Fotografen kennen, lernt die Arbeiten kennen und das macht einfach total Spaß. In diesem Sinne, geht fotografieren, geht raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, dann kann ich mich ja nur noch mal bedanken für das große Lob und ich bin auch noch zum Fotografieren gekommen und ich bin, genauso wie die anderen das gerade beschrieben haben, jetzt auch wieder total motiviert, mein fotografisches Jahr zu beginnen. Und ja, macht was. Ciao.
Fürstenegger-Fototage 2013!
So, Marek. Die Tagesschau ist da, genau, Marek. Was meinst du denn, was dich heute hier erwartet?
Ganz viel Spaß, ich hoffe nicht ganz so viele Schleierwolken und wir werden jetzt losziehen und uns mit dem Thema Farben und Bildkomposition beschäftigen.
Mhm. Wunderbar, vielen Dank. So, früher Morgen, heller Sonnenschein. Axel, was meinst du, was dich heute hier erwarten wird?
Och, Stefan, das kann ich dir doch jetzt noch nicht sagen. Ich habe den ganzen Tag Schule bei Tino und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Frag mich heute Abend nochmal.
Okay, werde ich tun, danke. Was meinen Sie denn dazu, dass die Fürstenegger Fototage wieder auf der Burg Fürsteneck stattfinden?
Es war zu erwarten.
Vielen Dank. Der Tino. Morgen, Tino. Was meinst du denn, erwartet dich heute den Tag über?
Guten Morgen, Stefan. Ja, mich werden viele ganz motivierte und gut gelaunte Teilnehmer heute Morgen erwarten beim Lightroom-Workshop. Die ersten Kontakte haben wir schon geknüpft, gestern Abend und heute Morgen beim Frühstück. Ja, und noch scheint die Sonne. Ich hoffe, das bleibt so.
Das hoffen wir alle. Vielen Dank, Tino. Guten Morgen, der Andi ist auch hier. Was meinst du denn, erwartet dich heute?
Oh, schönes Wetter auf jeden Fall morgen.
Also außer dem schönen Wetter, was hast du vor? Was wirst du machen?
Das ist eine gute Frage, du. Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal auf die Liste schauen. Ich bin noch ein bisschen verpeilt heute Morgen, aber das wird sich geben. Ich muss wirklich erst nochmal auf die Liste schauen, welche Workshops ich gebucht habe. Schon eine Zeit lang her, als ich die gebucht hatte. Und irgendwie habe ich mir keinen Ausdruck gemacht und jetzt muss ich mich überraschen lassen.
Nee, in der großen Halle hängt eine Liste. Weil das wohl schon mal vorgekommen sein soll, dass sich irgendjemand hier für ein Seminar angemeldet hat und wusste dann nicht mehr, welche Workshops er im Detail gebucht hat. Also da gibt's Listen für. Da kann ich dich beruhigen, das wird auf gar keinen Fall ein Problem.
Das habe ich auch so erwartet.
Was hältst du von dem Wetter?
Hey, super, super klasse. Also es war ja Regen angesagt. Ich schaue hier nach oben. Blauer Himmel, ein paar Schäfchenwolken da hinten. So muss es sein. Wenn Engel reisen oder Fotografen, wie auch immer, dann muss es schönes Wetter geben. Also ganz klar.
Genau, in diesem Sinne, schönen Tag dir. Ja,
danke, ebenso.
Noch ein neuer Teilnehmer zum allerersten Mal hier auf Burg Fürsteneck. Carsten, was meinst du, was dich heute hier erwarten wird?
Du Stefan, das weiß ich gar nicht. Ich lasse mich da echt mal überraschen. Ich hoffe, dass ich ein ambitionierter Anfänger bin. Ich habe das gerade schon erzählt. Und dass ich wenigstens mithalten kann bei den ganzen Profis, die ich hier so sehe.
Aber die Kurse sind doch so vielfältig, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass man da jetzt ein Profifotograf sein muss, um da irgendwo teilzunehmen, oder?
Da magst du recht haben. Aber ich habe so das Gefühl, die Gesprächsthemen hier sind doch sehr professionell. Und das wirft mich gerade ein bisschen aus der Bahn.
Ja, das ist wie bei den Hunden. Hunde, die bellen, beißen. Viel Spaß.
Aber ihr kennt euch? Der
Arbeitsbedingungen. Unter die Nase. Wer bist du und woher kommst du?
Ich komme von daheim.
Okay. Zum ersten Mal bei den Fürsteneggers Fototagen?
Das erste Mal, ja. Ich gucke auch, was ich so entdecken kann. Ich komme aber hier aus der Nähe von Kassel.
Okay, also keine weite Anreise, kurzes Stück hierhin. Wie findest du das Wetter?
Ich finde das Wetter gut und ich finde die Burg gut, weil die kenne ich schon seit, ja gut, ich war jetzt 30 Jahre nicht mehr hier, aber ich kenne sie vorher schon, wie sie noch anders geführt wurde.
Wenn man sich hier jetzt das Ambiente anguckt, meinst du, das ist die ideale Location für einen Fotokurs oder gäbe es noch was Besseres?
Also ich bin mit dem, was sich hier ergibt, zufrieden.
Das ist natürlich eine ganz kommode Situation, in der wir uns befinden. Tolles Wetter, super Location. Könntest du dir jetzt überhaupt noch eine andere Art des Verbringens des Vatertags vorstellen, wo du das hier siehst?
Nee, ich denke, das ist schon optimal. Rundum versorgt, man braucht sich keine Probleme zu machen und man lernt Neues.
Super, danke. Wolfgang, herrlichstes Wetter. Was erwartest du vom heutigen Tag?
Morgen, Stefan. Ja, ich denke mal, ein schönes, gemütliches Beisammensein. Das ein oder andere neue Gesicht. Und einfach Erholung, Entspannung und mal gucken, was uns so erwartet.
Ja, schließlich ist ja Vatertag heute. Wir können uns keinen perfekteren Ort vorstellen, um unseren Vatertag zu verbringen, oder?
Ich bin mal gespannt, was sich die Dozenten ausgedacht haben für heute zum Vatertag. Ob wir da irgendwas unternehmen?
Ja, ich habe da auch, sagen wir mal, eine gewisse Erwartungshaltung, insbesondere was den heutigen Abend und so noch anbelangt. Ne? Ob da irgendwie noch was organisiert wird. Sahnetorte ist ja eher nichts für Männer, aber vielleicht das ein oder andere Bierchen könnten wir noch trinken,
ja,
oder?
Ja, ich denke mal, dann werden wir irgendwas machen, oder?
Falls auf jeden Fall.
Wenn die Dozenten irgendwie nichts in die Wege geleitet haben, dann machen wir irgendwas. Dann schauen wir mal.
Dann machen wir was. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
So, was muss ich machen? Geht ein Gepäck hier rein oder was?
Geht direkt los, Paul.
DLV, wie großzügig.
Also, direkt mal die Frage vorne weg. Wenn du hier so spät ankommst, was sind dann deine Erwartungshaltungen noch an den Tag?
Das ist schwierig, ja, meine Workshops rechtzeitig machen kann und hier alles mitbekommen, dass ich mein Zimmer kriege und den Tag genieße, ja.
Ist das nicht so ein bisschen strebermäßig gerade angekommen und schon Workshop im Kopf?
Ja, ich habe, glaube ich, um 10 Uhr einen Termin, ne? Es ist jetzt 20 vor 10, ja, schaffen wir noch.
Wunderbar, ich freue mich, dass du da bist. Viel Spaß. Bernd, welche Kurse hast du heute Morgen belegt? Weißt du das schon?
Ich habe mich für den Lightroom-Kurs angemeldet.
Irgendwelche speziellen Erwartungshaltungen?
Dass ich Lightroom noch tiefer kennenlerne als die 10%, wo ich schon nutze.
Das sind mal eifrige Pläne. Viel Spaß heute.
Danke.
Gerhard.
Er lässt nicht locker.
Was sind deine Erwartungshaltungen an den Tag bei so einem schönen Wetter?
Ja, die Frage ist, ob dieses schöne Wetter so hält, weil innerhalb der letzten anderthalb Stunden wechselte das ja schon ziemlich häufig, ja, von ziemlich trist bis zu jetzt halt wunderschön. Und wenn es so schön bleibt, wäre es natürlich jammerschade, wenn wir diesen Tag dann in der Halle verbringen würden, bei Photoshop bzw. Lightroom-Unterweisung. Mhm. Aber ich bin offen für die Dinge, die auf mich zukommen.
Also du wärst auch dabei, wenn jetzt jemand sagen würde, es ist ja Vatertag auch, wir trinken mal ein Bierchen oder so?
Nein. Nein, ich bin ja hier, weil ich was dazulernen will in Sachen Fotografie und in Sachen zugehöriger Software. Und Bierchen trinken tun wir dann heute Abend nach getaner Tätigkeit.
Okay, viel Spaß heute.
Ich danke dir, dir auch.
Nicht das nächste Opfer. Opfer ist jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck.
Aber ins Fernsehen.
Ins Fernsehen nicht, aber in den Podcast.
Oh, das ist noch besser.
Auf jeden Fall. Was sind deine Erwartungshaltungen an die nächsten Tage?
Dass es regnet.
Kurze, knackige Antwort, danke.
Ja, finde ich auch gut, weil den ganzen Tag Photoshop, weil es wär ja schrecklich, wenn es heute schönes Wetter wäre und morgen würde es regnen und ich muss morgen draußen fotografieren. Das wäre blöd.
Das ist natürlich.
Außerdem regnet es immer, wenn ich in Fürsteneck bin.
Es regnet immer, wenn du in Fürsteneck bist?
Ja, das ist das dritte oder vierte Mal, dass ich hier bin und ich habe noch nie schönes Wetter erlebt.
Das gibt's doch gar nicht.
Das ist so, das ist so.
Da darfst du am Ende nicht mehr kommen.
Ja, nur damit ihr schönes Wetter habt.
Nein, also es ist hier, Wetter ist ja durchwachsen, aber die Sonne kommt raus und wir hoffen mal das Beste. Vielleicht hast du ja deinen ersten Fürsteneck-Aufenthalt bei schönem Wetter.
Einmal ist immer das erste Mal.
Vielen Dank. So, der letzte Dozent, den wir noch nicht hatten. Hallo Michael, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan.
Wie lange bist du schon auf?
Ach so, gegen 7 hat mein Wecker geklingelt und seitdem bin ich in der letzten Vorbereitung für meinen heutigen ersten Workshop.
Okay. Was erwartet deine Teilnehmer heute?
Ja, wir werden einmal in die TTL-Blitztechnik eingehen, erstmal Grundlagen, wie es überhaupt funktioniert und das dann an praktischen Beispielen dementsprechend umsetzen. Einmal überhaupt mal direktes, indirektes Blitzen, was man für Möglichkeiten hat, anstatt immer über die Decke auch mal eine Wand einzubinden. Wir gehen aber auch in den zweiten Vorhang und soweit wir dann auch können, stellen wir eine Partysituation nach und machen so ein bisschen Partybilder.
Wir stellen eine Partysituation nach? Warum machen wir nicht einfach eine Party?
Ist eine gute Idee. Werden wir einfach einen Anschluss an den zweiten Workshop heute Nachmittag machen. Wir tragen die Kiste Bier rüber, drehen die Musik ein bisschen lauter und dann lassen wir es richtig abgehen. Und dabei wird fotografiert.
Okay, ich sehe schon, du hast viel vor. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Dankeschön.
So, ich hoffe mal, dass in dieser selbstgedrehten Zigarette nichts weiter drin ist als purer Tabak.
Nur Tabak.
Wie heißt du? Wo kommst du her?
Thea und ich komme aus... Naja, also ich wohne im Moment in Dortmund und studiere an der FH. Und ich komme aber eigentlich aus Mittelfranken.
Eigentlich aus Mittelfranken, jetzt Studium in Dortmund. Was meinst du, erwartet dich hier die nächsten Tage?
Hoffentlich spannende Workshops und nette Leute.
Du bist selber Dozentin hier?
Ja.
Für welchen Kurs?
People-Fotografie.
People-Fotografie. Was muss ein guter People-Fotograf mitbringen?
Viel. Ja, das ist eine total komplizierte Frage, weil das ja auch so ein weites Feld ist und es gibt so viele unterschiedliche Arten, das anzugehen. Also ich würde sagen, am besten guten Umgang mit Menschen.
Vielen Dank. Wir sind gespannt.
Ich auch.
So, hallo liebe Fotopodcast-Freunde. Wir sind mitten auf den Fürsteneggger Fototagen und ich habe mich jetzt hier in einen Raum begeben, wo wir gerade ein Setting beobachten können. Hier wird was aufgebaut für einen Workshop, der morgen stattfindet. Und ich versuche mal zu beschreiben, was ich hier sehe. Wir haben eine schwarze Hintergrund, einen schwarzen Hintergrundaufbau. Wir haben einen Tisch mit einem schwarzen Hintergrundkarton beklebt. Da drauf steht ein Aquarium. Und es sind diverse Blitze und Stative aufgebaut. Und der Aufbau, der stammt von Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und von Markus. Markus. Martin und Markus. Hallo Markus.
Hallo.
So, also folgendermaßen, ihr seid Dozenten dieses Jahr als, kann man so sagen, Gastdozenten hier bei den Fürsteneggger Fototagen und ihr seid über eure Professorin an diesen Job gekommen. Ihr studiert was?
Fotografie.
Genau, nicht irgendein medienwissenschaftliches Fach, sondern ganz klar Fotografie an der FH Dortmund. Einer der wenigen Studiengänge in Deutschland, die auch spezialisiert sind rein auf die Fotografie.
Wunderbar, finde ich ganz klasse. Habt ihr auch so ein bisschen zum Hintergrund, warum dieses Fach eingeführt wurde bei euch an der FH Dortmund?
Ursprünglich war das eine der Studienrichtungen im Studiengang Kommunikationsdesign. Man hat dann aber gerade im Zuge dieser Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge festgestellt, dass man doch wieder einen Schwerpunkt haben möchte, gerade was die Fotografie angeht, was besondere Erzählweisen angeht, aber natürlich auch was die Technologie angeht.
Das, was wir hier sehen, ist der Aufbau für einen Kurs, den ihr euch ausgedacht habt. Mit welchem Titel?
Also das ist der Action Strobist, so wird es genannt. Und es geht uns hauptsächlich auf jeden Fall um Lichtfotografie oder mit Licht arbeiten und im spezielleren Sinn um Highspeed-Fotografie. Also wie ich mit vor allem kleineren Aufsteckblitzen, kleineren Geräten eine höchstgrößte Leistung herauskitzeln kann, um wirklich Gegenstände einzufrieren.
Gegenstände, also ich habe da gerade schon gesehen, eine Tüte mit Pepperoni. Sind sehr scharf, also mir sind die persönlich zu scharf gewesen jetzt zum Essen. Aber was habt ihr denn damit vor?
Wir werden eben beschriebenes Aquarium mit Wasser füllen und dann werden wir mal zeigen, wie es aussieht, wenn man diverse Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser wirft. Und dann wollen wir mal zeigen, was passiert, wenn die Luft eintaucht, wenn Verwirbelungen stattfinden. Und uns geht es dabei eben ein bisschen zu vermitteln, dass Fotografie eben auch Dinge zeigen kann, die wir normalerweise mit unserer Wahrnehmung gar nicht sehen. Und Fotografie hat eben auch die Möglichkeit, besondere Augenblicke festzuhalten und uns einen Blick zu ermöglichen. Das sieht man ja auch in den Makro-Workshops, die hier stattfinden. Eben Sichtweisen, die das menschliche Auge so nicht kennt. Und da wollen wir gerade mit kleiner Technik zeigen, dass das für jeden möglich ist.
Der ganze Aufbau hier, wenn ich mir den so angucke, dann ist das ja eigentlich gar nicht viel Geld. Mit anderen Worten, das könnt ihr auch in meinem Wohnzimmer eigentlich nachbauen, ne?
Das ist richtig. Also ich glaube, der ganze Aufbau, so wie er jetzt dasteht, abgesehen jetzt mal vom technischen Equipment, liegen wir bei 50 Euro ungefähr. Ja. Also, wobei das teuerste das Aquarium war, definitiv.
20 Euro war ein guter Preis.
Ja, und dann halt noch die Technik dazu, wobei das halt alles Aufsteckblitze sind. Also für, ich sag mal, im Hobbybereich fast unumgänglich das Equipment. Und der Rest ist einfach rumspielen, experimentieren und herausfinden, wie das Equipment funktioniert. Und das wollen wir den Leuten auf jeden Fall zeigen, jetzt die nächsten Tage, mit welchen günstigen Mitteln wir zaubern können.
Okay, also im Prinzip sieht es so aus, wenn das Aquarium mit Wasser gefüllt ist und man schmeißt dort Gegenstände rein, dann wird das eingefroren, Sichtweisen und so weiter. Es geht hier weniger um das Fotografieren von Menschen, sondern wir fotografieren wirklich Dinge, die wir darstellen. Und der Aufbau würde natürlich, wenn man den jetzt stark vergrößern würde, auch für einen Menschen taugen, ne?
Ja, es gibt da ja gerade in der Werbung einige Beispiele. Rankin zum Beispiel hat für eine eigene Kampagne fotografiert, wo, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, Farbe jemandem entgegengeschleudert wird. Ich glaube im Moment, es gibt eine Außenwerbekampagne für Plakate, da wird das Ganze mit Farbpartikeln gemacht, die Leuten ins Gesicht fliegen. Also immer da, wo es darum geht, hohe Geschwindigkeit, Beschleunigung einzufrieren, ist so ein Verfahren möglich. Eben auch mit Menschen im Sport.
Kannst du uns technisch erklären, wie das funktioniert? Also wer da was einfriert?
Ja, es ist ja folgendermaßen. In der konventionellen Studiofotografie arbeitet man ja mit Studioblitzen, die eine relativ hohe Leistung haben. Das Problem bei hohen Leistungen ist, dass diese Blitze auch eine sehr hohe Abbrenndauer haben. Ja, da wir normalerweise ja nicht mit Umgebungslicht arbeiten, sondern nur mit Blitzlicht, ist es so, dass eine lange Abbrenndauer eben dazu führt, dass die Sachen nicht scharf eingefroren werden können. Ja, das heißt, wir haben Bewegungsunschärfe, wir haben Schlieren drin. Das Tolle an kleinen Aufsteckblitzen ist, dass die im Gegensatz zu Studioblitzen zwar weniger Leistung haben, ne, auch auf Akkubetrieb angewiesen sind, aber dass sie sich runterregeln lassen und damit eine ganz schnelle Abbrennzeit ermöglichen. Ja. Das heißt, wir sind da locker bei einem 500stel, wir sind da locker oftmals bei einem 1000stel und je nach Fabrikat ist da auch mehr möglich. Das heißt, wir nutzen diese kleinen Blitze als einzige Lichtquelle und die brennen so schnell ab, dass es auf die Belichtungszeit der Kamera gar nicht mehr ankommt, sondern es kommt letztendlich nur auf die Abbrennzeit des Blitzes an. Und dafür sind halt kleine Aufsteckblitze toll. Die vergleichbaren kommerziellen Lösungen von Brohn beispielsweise im Studioblitzbereich, da kommen wir mit einem Faktor 10 oder mit einem Faktor 100, was den Preis angeht, nicht klar. Ja, das heißt, da kann man mit wenigen Mitteln tolle Sachen produzieren.
Ich sehe da gerade ein Blitzbelichtungsmesser liegen. Messt ihr die Belichtung mit dem Blitzbelichtungsmesser ein?
Ja.
Ja.
Ein ganz klares Ja von beiden. Was bietet das für Vorteile als jetzt im Gegensatz zu einem manuellen Experimentieren, bis man der Meinung ist, dass die Belichtung halt hundertprozentig passt?
Klar, ist auf jeden Fall technikschonend. Also bevor ich 100-mal geblitzt habe, mache ich 2 Testreihen mit dem Belichtungsmesser und habe mein Licht punktuell genau da, wo ich es haben will. Und das schont die Ressourcen bei weitem.
Okay.
Ja, und das andere ist, es spart natürlich auch Zeit letztendlich, ne? Weil bei der Blitzbelichtungsmessung, man misst einmal, man schaut sich das an, justiert nach und ist dann relativ schnell beim Ergebnis. Ansonsten muss man ja immer aufs Histogramm gucken, ja, und schauen, fressen da Lichter aus, sind die Schatten abgesoffen. Mit einer Blitzbelichtungsmessung ist das eigentlich relativ einfach gemacht.
Ist das so euer Hauptbetätigungsfeld, das Fotografieren von Gegenständen, oder fotografiert ihr auch privat ganz andere Sachen noch?
Hauptsächlich ja. Also ich sag mal jetzt so, wie wir jetzt diesen Workshop gestaltet haben, ist gar nicht mein persönlicher Hauptschwerpunkt. Also ich bin eher auch wirklich im relativ konzeptionellen, künstlerischen Bereich für mich persönlich tätig. Also wo natürlich Gegenstände auch wichtig sind, weil ohne Gegenstände nichts zum Abbilden, mehr oder weniger. Aber hauptsächlich ist, ich glaube, für mich so die Technik nicht ganz so wichtig, wie es jetzt hier in einem Workshop auf jeden Fall so schwerpunktmäßig anliegt. Und ja.
Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich muss auch sagen, also sowas, das ist, finde ich, eine ganz schöne Spielerei, um auch so ein Prinzip zu verstehen. Andererseits ist es eben nichts Neues. Das kennen wir auch seit den 50er Jahren. Also dann ist Edgerton ist ein gutes Beispiel. Der hat ja sehr früh beispielsweise Milchtropfen eingefroren und dergleichen. Bei uns, das ist ja das Interessante im Studium, geht es ja oft darum, eben auch neue Sichtweisen zu entdecken, ja, und auch sich Sachen anzugucken, wo viele sich fragen, Moment, was ist das denn überhaupt? Das wäre ein sehr bewährtes Verfahren. Es ist ganz schön, um sowas zu erlernen, aber ich glaube, privat würde ich es nicht machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Auch nicht unbedingt. Also es ist halt eine nette Technikspielerei, definitiv, aber es würde mich, glaube ich, nicht ganz ausfüllen.
Was würde dich ganz ausfüllen?
Zum einen, glaube ich, ganz lange zu Hause rumsitzen und überlegen, was mich nervt und das dann als fotografisches Thema zu wählen. Mhm. Und zum anderen auch mal ganz klassisch wirklich Kamera in die Hand nehmen, durch die Stadt gehen und gucken, was gibt es in der Stadt für Fehler, die man festhalten kann. Oder für Alltäglichkeiten vor allem auch.
Also mit anderen Worten, ihr seid dann auf der Suche nach Motiven so unterwegs?
Es kommt darauf an. Also bei konzeptionellen Arbeiten ist es ja häufig so, dass an erster Stelle steht eine Idee. Die kann ja durch viele Art und Weisen dargestellt werden. Also bei mir ist es praktisch so, ich arbeite sowohl mit Kombinationen aus Stilllife-Bildern als auch mit Motiven, die ich vor Ort finde. Das ist ja so eine Sache, die so in der amerikanischen Fotografie einen ganz starken Schwerpunkt hat. Also man kann da zum Beispiel in den 50ern und 60ern an Bill Eggleston denken. Ja, und auch neuere Vertreter, eben die Frage, wie findet man eigentlich, ich sag mal, die Störungen, die Fehler im Alltäglichen? Und das sind Sachen, die uns beide, glaube ich, auch beschäftigen.
Fällt mir, glaube ich, gerade ein nettes Beispiel ein zu Martin auch. Ich glaube, Martin hat so einen kleinen Einkaufswagen-Fetisch. Und wenn man sich jetzt einfach mal in der Stadt umschaut, durch die Straßen läuft, und dann sieht man dann doch, wenn Leute die Einkaufswagen nach Hause genommen haben und die dann vor der Haustür rumstehen. Und des Öfteren sehe ich dann bei Martin an der Wand mal einen Einkaufswagen hängen, weil er jeden Einkaufswagen, der auf der Straße zu finden ist, der nicht an seinen Platz gehört, fotografiert gehört.
Wobei das auch wirklich nur ein Fetisch ist.
Okay, Eggleston hattet ihr gerade genannt, das ist der Mann mit dem Dreirad, ist das richtig?
Genau, das ist derjenige, der eigentlich die Farbfotografie in die Museen gebracht hat, ja, was für ziemlich viel Aufruhr gesorgt hat. Und der hatte eben diese tolle Herangehensweise, das hat er die demokratische Fotografie genannt, eben zu sagen, alles ist fotografierwürdig. Ja, und die Fotografie hat so besondere Farbeigenschaften, das war ja das, was ihn auch auszeichnete, dass man eigentlich alles bildwertig gestalten kann. Unter anderem eben auch Dreiräder.
Wenn ich jetzt nochmal, ich habe gerade rausgehört, du hängst deine eigenen Bilder auch zur genaueren Betrachtung an die Wand. Wie machst du das?
Unterschiedlich. Viele von uns also arbeiten mit Magnetleistensystemen. Da geht es eben darum, mal wirklich zu schauen, wie hängen Bilder in Kombination. Das ist was, was wir alle nach wie vor auch verfolgen im Studium. Das ist eben nicht am Rechner, sich die nur anzuschauen. Das ist nicht die Online-Präsentation, sondern wirklich Ausdrucke mitnehmen, die nebeneinander legen, die vergleichen, in welchen Größen arbeitet man. Und ich muss gestehen, ich mache das ganz schnöde, manchmal auch mit einer Reißzwecke. Dann wird ein Testprint genommen und dann werden mal Probehängungen gemacht mit kleinen Exemplaren, bevor man sich dann eben überlegt, wie man letztendlich präsentieren möchte.
Print, ihr druckt selber aus?
Also jetzt vor allen Dingen für den, ich sag mal, Vorbereich, also wo man sozusagen die Serie vielleicht schon durchfotografiert hat oder die Arbeit mehr oder weniger durchfotografiert hat und wo es dann wirklich ums Arrangieren, Kuratieren seiner eigenen Bilder geht. So billig wie möglich, am besten Laserdrucker, weil es geht umso schneller. Und dann wirklich raushauen und wirklich halt, man weiß ja für sich, wie das Bild ausschaut und deswegen kommt es halt nicht ganz genau auf die Farbechtheit an, wenn man es halt bei sich radikal an die Wand hängt, einfach nur, um dann, dass es da mal 2 Wochen hängt, man geht 2 Wochen dran vorbei und dann hat man es auch einfach nur im Augenwinkel und weiß halt irgendwie irgendwann, es funktioniert so oder es funktioniert so nicht und deswegen ist es da relativ egal, wie gut die Qualität ist, also auch zu Hause mit dem eigenen kleinen Tintenstrahldrucker, der gerade mal 3 Tinten hat, reicht für uns vollkommen aus, also für mich zumindest vollkommen aus. Aber sobald es dann wirklich in die Präsentation geht, sprich, sobald es irgendwie eine Ausstellung hängt oder so, dann macht man sich schon wesentlich mehr Gedanken um die Farbechtheit des Bildes, definitiv.
Was macht er dann? Druckt er dann noch selber oder gibt er das irgendwo ins Labor oder wie funktioniert sowas dann?
Also bei meiner eigenen Arbeit ist es unterschiedlich, also weil ich, glaube ich, für mich das relativ, es kommt für mich sehr auf den Bildinhalt an. Und da ist mir eigentlich jedes Mittel recht, um das Bild irgendwie präzise hinzubekommen. Es ist teilweise, je nachdem, nach Motiv oder nach Inhalt, je nach Konzeption vielleicht gar nicht so wichtig, dass es wirklich die Farben entspricht, wie es halt in Wirklichkeit war, sondern dass halt das Bild, der Inhalt einfach zu sehen ist. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gehen wir dann wirklich ins Labor teilweise und lassen das so gut wie möglich halt ausbelichten mit professionellen Fotolaboranten zusammen, um dann halt wirklich ein exquisites Ergebnis zu haben. Also es ist halt je nach Serie, je nach Inhalt, je nach Konzeption, je nach Motiv auch, kommt es einfach drauf an. Oder es kann aber auch sein, wenn wir jetzt wirklich unterwegs sind oder wenn ich jetzt unterwegs bin und ich wirklich mal so ein richtig schönes Darling geschossen habe, also wirklich ein richtig gutes Bild, was mir einfach auch optisch gefällt, also was halt schon fast an ins Dekorative erinnert, dann klar, warum auch nicht da mal einen schönen Ausdruck, einen schönen Print mit Passepartout und dann einfach bei sich zu Hause an die Wand hängen, weil es einfach schön ist oder zum Geburtstag verschenken.
Und da kommt dann auch noch ein Rahmen zu oder wie machst du das?
Also bei mir ist es vollkommen unterschiedlich. Ich hatte letztes Jahr quasi die Möglichkeit, bei einer kleinen Ausstellung in Essen teilzunehmen und da war es wirklich die Bilder auf Pappe aufgebracht und die so direkt wie möglich an die Wand gebracht, ohne Rahmen, ohne Schnickschnack und versuchen, dass halt das Bild quasi ähnlich an der Tapete direkt an der Wand liegt und da versuchen halt so wenig Abstand wie möglich halt zu verhindern, was ja beim Rahmen dann meistens gegeben ist.
Also ich denke, gerade da ist natürlich dann auch nochmal ein Riesenkostenfaktor, der dann auf einen zukommt. Also ein vernünftiger Rahmen, gutes Passepartout, ein gutes Glas in dem Rahmen und so weiter. Das geht ja dann ins Geld, was man dann halt auch erstmal aufbringen muss. Aber so vielleicht nochmal die Frage an den Martin, wenn du ein Darling hast, wie ich gerade gelernt habe, das ist ein Ausdruck für ein Bild, was einem selber sehr gut gefällt. Wenn du das an der eigenen Wand aufhängst, wie machst du das denn?
Ich muss auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an. Wir arbeiten ja viel mit ganz unterschiedlichen Materialien. Mal mit Hochglanzpapieren, mal arbeiten wir mit offenen Papieren. Und ich muss gestehen, je nach Serie wähle ich dann auch den Weg. Entweder wird das aufgezogen, wird es aufgebracht. Manchmal wird es dann eben auch auf Alu-Debond gebracht. Oder man greift einfach ganz schlicht zum Passepartout-Rahmen. Und wenn man wirklich jemandem eine Freude machen will, dann schenkt man es ihm auch einfach so.
Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist fast ein tolles Schlusswort, obwohl ich hier noch gar nicht unterbrechen will. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine kurze Pause.
Wenn man das dann macht, sind wir dann... Ja, also man kann auch durchaus mal eine Serie durchgehen. Man kann das auch natürlich, klar, mit einem Selbstauslöser machen. Dann montiert man hier noch einen Selbstauslöser dran. Lässt das fallen und dann geht's los. Ja? In dem Fall machen wir es mit einem Assistenten. Also einer von uns assistiert, derjenige, der in der Kamera steht, sagt los und dann lassen wir los und der darf dann abfeuern und ja, wir hoffen dann, dass da in der Bildfolge was dabei ist. Ne? Und,
Die Trefferquote ist dann ganz gut.
das ist wie bei allen Sachen, das erfordert ein bisschen Übung. Deswegen wollen wir uns auch ausreichend Zeit nehmen. Wir haben auch ganz viele verschiedene Sachen mit, dass die Leute ein bisschen was ausprobieren können. Und dann hinterher geht es uns vor allem darum, dass sie wirklich eine Freude daran entdecken zu spielen. Das ist eine Sache, die wir in unserem Studium unheimlich schätzen, dass eben nicht nur Sachen nachgekaut werden. Ja, wir machen zwar auch Workshops, aber letztendlich wird von uns immer verlangt, entwickelt selber was, macht was, was es noch nicht gab. Und wir würden uns freuen, wenn wir den Leuten einfach Appetit machen könnten, einfach selbst ein bisschen zu experimentieren. Und wir helfen einfach mit ein bisschen technischem Know-how.
Was habt ihr alles mitgebracht? Kannst du mal zeigen, was hier alles dann reinfallen wird ins Wasser?
Wir haben die eben schon beschriebenen Peperoni. Wir haben für eine zweite Übung einen preislich unheimlich reduzierten Sack Reis. Wir können ja bestätigen, 5 Kilo, ja, sollten ausreichen für kleinere. Wir haben eine Paprika-Ampel.
Nein? Wir haben 2 Paprika-Ampeln.
Eine Paprika-Ampel, da meint der gemeine Student, eine Verpackung, in der eine rote, eine grüne und eine gelbe Paprika drin enthalten ist.
Verblüffend.
Also fantastisch. Ich hatte Paprika-Ampel noch wieder was gelernt. Echt super. Das hier sind süße Minis. Habt ihr eigentlich schon mit der Küche gesprochen, dass die anschließend da noch was Leckeres draus zubereiten?
Ja, wenn wir es nicht endgültig zerblitzt haben, dann dürfte das durchaus möglich sein. Also ich denke, den Parboiled-Reis werden wir der Gesellschaft zurückgeben und der Burg Fürsteneck spenden.
Das ist eine tolle Sache. Spenden sind hier immer gerne willkommen. Paul, du hattest hier irgendwie gerade noch die Frage gestellt, wie das mit dem Aquarium funktioniert. Was hatte dich dazu bewogen, da nach dem Synchronisationsmechanismus zu fragen?
Ja, mich hat interessiert, wie man es hinbekommt, dass man gleichzeitig auslöst und das einfriert in dem Moment, wo der Gegenstand Paprika, Ampel, was auch immer, in das Aquarium fällt.
Dazu war dann gerade die Erklärung gekommen. Ich hatte nämlich fälschlicherweise auf Stopp gedrückt, als dann hier die interessanten Zwischenfragen gekommen sind. So viel nochmal zum Nachtrag. Vielen Dank.
Sensorgröße ist nur durch Sensorgröße zu ersetzen.
Wenn die Sonne lacht, Blende 8.
Klappt's mit der Vignette nicht? Hilft vielleicht auch Reset?
Stative sind für Männer das, was für Frauen Schuhe sind.
Dreck auf dem Sensor, das war früher alles besser. Da war 36 Mal pro Film Sensorwechsel.
Schwarz-Weiß ist Farbe genug.
Schneide nie unterm Knie.
Ich kann nicht was. Bei Mittagslicht fotografiert man Glatzen nicht.
Die Ewigkeit dauert eine tausendstel Sekunde.
Und ist die Blende noch so klein, es passt doch immer noch etwas Licht hinein.
Und am Ende geht's um die Blende.
So, liebe Hörer, letzter Tag. Wir sind hier kurz vorm Ende und es gibt eine Ausstellung von allen Fotografen, die hier etwas präsentieren möchten. Und ich stehe hier gerade an einem Tisch von Christoph Clemens. Christoph hat hier diverse Prints in einer Mappe ausgelegt. Er präsentiert in einer Diashow-Funktion Fotos auf dem iPad und hat zwei Werke, die in Papier Passepartouts gerahmt sind, nochmal so separat ausgelegt. Christoph, was ist das hier genau?
Das ist in so einer alten Fabrikhalle und da ist einfach Lack runtergelaufen, eingetrocknet und verwittert. Und man sieht diese Verwitterung in dem Lack, der ist gebrochen und in den Rillen und Ritzen hat sich Schmutz angesammelt und darunter ist es von Flechten überwachsen. Also eigentlich vom Menschen gemachter Abfall, den sich die Natur wieder zurückholt, organisch überwachsen ist. Und mich interessieren die Strukturen, die da entstanden sind und die Farben.
Also da wir ja ein Audio-Podcast sind, kann ich euch nur beschreiben, was ich hier gerade sehe. Und das, was ich sehe, ist, dass das im Prinzip total plastisch wirkt. Das ist ein geprintetes Bild, aber es kommt irgendwie so raus. Liegt das nur an dem Druck oder woran liegt das? Ich möchte es am liebsten anfassen und mal mit dem Finger drüber kratzen, ob diese Risse, die man da sieht, wirklich in dem Papier drin sind.
Ich bin selbst erstaunt gewesen, als diesen Prozess habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich bin in so einen Flow geraten beim Fotografieren. Das hat mich irgendwie ganz besonders berührt und ich habe dann zu Hause erst gemerkt, wie plastisch diese Bilder geworden sind und wie plastisch die beim Ausdruck geworden sind. Das hat auch was mit der Sonne, mit der besonderen Lichtsituation zu tun. Und dass mir gelungen ist, die Aufnahmen auch sehr scharf abzubilden. Ne? Und bei dem Bild darüber sieht man eigentlich eine blaue Fläche mit eigentlich in grafischen, runden Strukturen, sieht eigentlich aus wie Malerei, ist aber ganz profan eine blau lackierte Tür. Auf dieser Tür war ein großer, runder Aufkleber. Dieser Aufkleber ist abgerissen worden und der Klebstoff darunter im Sonnenlicht verwittert. Und diese Verwitterung fotografiert und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel an Bildbearbeitung machen müssen. Ich habe ein bisschen die Sättigung angehoben und die Klarheit verstärkt und dann ist es so plastisch, dass man eigentlich das Gefühl hat, man kann da so kratzen und kann die Oberfläche spüren. Ne?
Also ganz fantastisch, eigentlich Bilder, einfache Bilder von Strukturen, wie ihr sie täglich um euch herum sehen könnt, ausgedruckt, präsentiert, fantastisch. Vielen Dank, Christoph.
Okay, danke auch.
So, nächster Tisch. Ich bin bei Klaus Niebuhr. Klaus hat offensichtlich unseren Kurs Street Photography besucht. Klaus, kannst du mal gerade beschreiben, was wir hier gerade für Bilder sehen?
Ja, das sind so meine ersten Versuche, wenn man so Street Fotografie zu machen. Ich habe mich für das Thema mehr theoretisch schon lange interessiert, aber nie so die Kurve gekriegt, was zu machen. Und jetzt sind wir gestern in Fulda einen Tag lang unterwegs gewesen als Gruppe, haben uns dann aber dort verteilt und haben dann einfach, wenn man so will, erste Versuche unternommen, Street Fotografie zu machen.
Wie habt ihr das genau angestellt?
Wir sind in Fulda in die Stadt gefahren, haben uns ich habe mir dann verschiedene Locations angeguckt, einmal den Bahnhof, einen kleinen Markt in der Stadt und so den Fußgängerzonenbereich und habe mir dann dort so Örtlichkeiten gesucht, wo ich eigentlich mit rechnen konnte, dass so spannende Situationen entstehen und dann angefangen, dort halt zu fotografieren.
Also sehr beeindruckende Ergebnisse. Man sieht hier typische Candid-Szenen aus der Fuldaer Innenstadt. Wirklich tolle Fotos, teilweise in Schwarz-Weiß schon entwickelt, teilweise noch im Color. Viel Spaß mit den Fotos, viel Spaß beim Präsentieren hier weiterhin und vielen Dank, Klaus.
Ja, ich danke auch.
So, nächster Tisch, ich bin bei Achim Tannheiser. Hallo Achim.
Hallo.
Du hast hier auch die Art gewählt, dass du einen Laptop aufgebaut hast und dort läuft jetzt Diashow-artig dein Werk der letzten Tage. Was hat dir am meisten Spaß gemacht von den Kursen? Kann man das so, hast du da einen Favoriten gehabt?
Am besten fand ich Street-Fotografie. Rausgehen und gucken und dann habe ich ganz viel mit Spiegelungen gemacht und darüber den Mut gehabt, einfach auch Leute zu fotografieren in Situationen, die ich vielleicht direkt so nicht fotografiert hätte.
War das Bild, was wir da gerade gesehen haben mit der Dame, die dieses, Törtchen präpariert hat, auch so ein Street-Photography-Bild, was du da gemacht hast?
Ja, genau. Die war da gerade Herzen für Muttertag bemalen und so ganz konzentriert dabei und das fand ich spannend.
Also fantastische Fotos. Ich hoffe, dass da ein paar von in der Flickr Group später zu sehen sind. Und hast du noch andere Kurse hier besucht?
Ich habe noch Architekturfotografie gemacht in Hersfeld und dort das Parkhaus und dieses Museum Wortreich, das war auch klasse. Klasse Location, Sonne, Wolken in Kombination mit den Schatten, war auch toll. Aber Menschen ist nochmal interessanter.
Kann ich nur bestätigen, wir können zwar nichts zeigen, aber seid versichert, die Bilder sind total toll. Vielen Dank, Achim.
Danke dir.
So, ich frage mal jemanden, der hier durch den Raum rennt, und zwar die Anja. Hallo Anja.
Hallo.
Anja, du warst Teilnehmerin jetzt hier bei den Fürstenegger Fototagen. Gibt es hier jetzt von den ausgestellten Sachen irgendwas, was dich besonders angesprochen hat?
Aber es haben viele Bilder, waren total toll. Es ist einfach immer schön zu sehen, wie andere Leute, die genau die gleichen Sachen sehen, aber andere Sachen entdecken und umsetzen. Also ich fand ich kann es jetzt da vorne, die Sachen von Barbara haben mir besonders gut gefallen. Mhm. Aber es waren viele Sachen auch von anderen Leuten toll. Und es ist spannend, jetzt nochmal einfach die Bilder zu sehen, so viele Eindrücke zu bekommen.
Welche Kurse hast du hier besucht?
Ich habe Lightroom besucht für Einsteiger und werde das jetzt für mich auch umsetzen. Ich habe vor, also mir die Testversion runterzuladen und das dann zu erwärmen. Das finde ich gut. Also es ist einfach und ja, also fällt mir besser als Photoshop. Mhm. Dann habe ich Makrofotografie besucht. Das war auch interessant, einfach nochmal zu sehen, was man da auch noch machen kann, außer Blumen zu fotografieren. Wir haben Gummibärchen sehr interessant in Szene gesetzt. Und jetzt zum Schluss, Street-Fotografie, das hat mir am besten gefallen. Da hat man zwar so eine gewisse Scheu, Leute zu fotografieren, aber ich finde das einfach, das Lebendige und einfach loszuziehen und zu gucken, was auf einen zukommt. Und irgendwie tolle Momente auf der Straße zu sehen, finde ich einfach klasse. Und war jetzt auch der Kurs an sich zum Schluss nochmal, die Besprechung war sehr witzig, war wirklich gut. Hat einem auch nochmal gute Anreize gegeben, zu sehen, ja, was andere Leute dann gemacht haben und wie man die Bilder anders darstellen kann und Ausschnitte besser wählen kann oder anders.
Was war das Tollste, was du gelernt hast hier?
Neues ausprobieren. Neues ausprobieren, auf jeden Fall.
Neues ausprobieren, das finde ich irgendwie ist, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ist eine super Antwort. Vielen Dank, Anja.
Okay, dankeschön.
So, nächster Tisch. Ich bin bei dem wohl markantesten Notebook der Ausstellung hier von Christel. Hallo Christel.
Hi.
Ich sage so.
Der Student hatte da oben eine Präsentation, das hieß Broken Windows. Das würde auf mein Laptop passen, weil da ist eine Broken Window.
Genau. Also dieser Bildschirm wird geziert in der unteren Hälfte von einem Riss, der da so im 45-Grad-Winkel drüber geht. Oben sind auch noch ein paar Sachen, ein MacBook älterer Bauart und auf dem präsentiert Christel ihre Fotos. Was sind deine fotografischen Themen, Christel?
Menschen. Menschen auf der Straße, Menschen nah, hautnah, entfernt.
Du hast hier beeindruckende Bilder gezeigt. Hast du den Street Photography Kurs hier mitgemacht?
Ja, habe ich. War sehr gut in Bad Hersfeld, war Markt. Sehr viele Leute da, sehr gut drauf. Das erste Mal so intensiv fotografiert, dass die Leute es auch gesehen haben, mich angesprochen und ist immer nett ausgegangen. Immer so, dass die Leute das toll fanden. Ich habe ihnen auch erzählt, dass wir auf der Burg sind. Ja, wieso sind so viele Leute da, alle mit Fotos und so? Sag ich, ja, wir sind so ein paar Verrückte da, wir wollen die Häuser und die Menschen fotografieren.
Christel, darf ich zwei indiskrete Fragen stellen? Was machst du in deinem sonstigen beruflichen Leben?
Was ich meine, ich bin Lebenskünstler. Also ich versuche, den jungen Menschen die Kunst näher zu bringen.
Lehrerin bist du, ne? Ja. Lebenskünstler. Das hört sich so irgendwie planlos an, dabei ist das sehr planvoll, was du so machst.
Also ich fing an als Lebenskünstler. Ich wollte freie Künstlerin werden und dann hieß es immer, oh, brotlose Kunst. Und dann habe ich mich für den Beruf entschieden und in den letzten 20 Jahren habe ich festgestellt, das ist auch wirklich der richtige Beruf. Also es ist eine Berufung.
Letzten 20 Jahren darf ich die zweite indiskrete Frage stellen. Ich traue mich kaum. Kannst auch sagen, wenn das eine total doofe Frage ist, wie alt bist du?
Ich bin Jahrgang 50, also ich werde 63, fühle mich wie 40 im Moment.
Und du benimmst dich auch so wie 40, weil was man nochmal ganz klar sagen muss, ist, mit deinem Equipment, du hast eine relativ heftige Minusstärke, siehst nicht mehr so gut, da können sich viele Fotografen mal eine Scheibe von abschneiden. Also ganz toll, mach weiter so und bleib uns noch lange erhalten.
Dankeschön.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.